Ja, einen schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich wieder bei euch sein darf. Vielen Dank, Jörn, für deine gründliche und gute Einleitung, habe ich gedacht. Ja, wir wollen am Anfang noch beten. Nun gib uns, Pilgern aus der Quelle der Gottesstadt, den frischen Trank. Lass über der Gemeinde hell aufgehen, dein Wort zu Lob und Dank. Gib deine Liebe Lichtgedanken mit Vollmacht uns in Herz und Mund. Mach, woran Leib und Seele kranken, durch deine Wunderhand gesund. Schließ auf, Herr, über Kampf und Sorgen, das Friedenstor der Ewigkeit. In deiner Burg sind wir geborgen, zum Kampf gestählt, zum Dienst bereit. Zeig uns dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wer es glaubt, wird selig. Kennt ihr den Spruch? Passt das zu einer Predigt oder wie ist das gemeint? Wer es glaubt, wird selig. Sagen das die Prediger hier so oder wo hört man so einen Spruch? Eigentlich ist das ja ganz anders gemeint. Das ist eine Art Spottrede. Das ist so eine Interpretation der Welt über den christlichen Glauben. Man verwendet diesen Satz meistens so ein bisschen floppig, um zu signalisieren, das, was man für unwahr und unglaublich oder schlichtweg falsch hält. Im Grunde bedeutet das so viel wie, das glaube ich im Leben nicht. Oder das ist doch Unsinn. Und das impliziert, dass nur ein sehr naiver und gläubiger Mensch diese Behauptung akzeptieren würde, oder? So meint man das. Wer es glaubt, wird selig. Aber im biblischen Kontext stimmt das, was du vorhin gesagt hast in der Geschichte und gelesen hast. Wer es glaubt, dass der Herr Jesus Christus Herr ist, wird selig. Das ist in der Geschichte von Paulus im Gefängnis und dem Hauptmann auf die Frage, was muss ich denn tun, dass ich selig werde, gerettet werde. Dann sagt er, glaube an den Herrn Jesus Christus, dann wirst du und dein ganzes Haus selig. Wer es glaubt, wird selig. Es gibt auch einen anderen Satz von Herrn Jesus, ganz am Ende vom Markus-Evangelium heißt es, wer glaubt und getauft wird, der wird selig. Und das andere darf man nicht verschweigen. Wer es aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Ich war vor 2 Wochen auf einer großen Beerdigung bei uns im Ort. Da ist ein relativ junger Mann mit 49 ganz plötzlich gestorben. Und es war ein bekannter Mann und eine Riesenbeerdigung. Da wurde gesagt, der ist getauft. Und wir wissen ja, dass wir getauft sind, da werden wir selig. Habe ich für mich gedacht. Da werden alle selig gesprochen und das stimmt nicht. Die werden nicht selig, wenn sie nicht glauben. Das steht nämlich nicht da. Aber wer an einen Jesus Christus glaubt, der wird selig. Und das ist die Botschaft auch an diesem Morgen, da geht es um Glauben. Es gibt biblischen Glauben und anderen Glauben. Ich glaube es. Ich hatte mal einen Lehrer in der Schule damals, der hat gesagt, Glauben heißt nicht wissen. Genau so ein Satz. Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben noch irgendeine Kreatur mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Ich weiß, und das ist Glaube, der rettet. Und deshalb im Text heute Morgen aus Hebräer 11, da geht es um den Glauben, das große Glaubenskapitel im Kapitel 11, Vers 23 bis 29. Da heißt es 5-mal durch den Glauben. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter Pharaos heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn, das ist einer meiner Lieblingssätze, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe er ihn. Durch den Glauben vollzog er das Passa und das Besprengen mit Blut, auf das der Verderber ihr Erstgeburt nicht anrühre. Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Ich habe eine Unterüberschrift hier, die lautet: Glaube, der Entscheidungen trifft. Glaube, der Entscheidungen trifft. Viele Menschen verbinden Glauben mit Gedanken, Gefühlen oder Überzeugungen. Aber der Hebräerbrief zeigt etwas anderes. Echter Glaube bleibt nicht im Kopf, er führt zu Entscheidungen. Entscheidungen, die unser Leben in eine Richtung bringen, in die göttliche. In diesem Abschnitt wird nicht das ganze Leben des Mose ausführlich erzählt, sondern der Verfasser pickt einige entscheidende Momente aus diesem Leben heraus, die Entscheidendes bewirkt haben. Eben, Glauben, der selig macht, Glaube, der Entscheidung trifft und der Richtung ins Leben bringt. Durch den Glauben der Eltern, durch Glaube des Moses und durch Glaube des Volkes. Dann habe ich diese fünf Unterteilungen, die hier in diesem Text vorgegeben sind, einfach so genommen. Der erste Gedanke: Glauben überwindet Angst. Glaube überwindet Angst. Durch den Glauben wurde Mose, als er geboren war, 3 Monate verborgen von seinen Eltern, weil sie sahen, dass er ein schönes Kind war und sie fürchteten sich nicht vor des Königs Gebot. Die Eltern lebten in sehr gefährlichen Zeiten. Sehr klar. Der Pharao hatte verboten und wollte damit das Volk Israel dezimieren, dass die Knaben alle getötet würden. Sie wollten, dass sie nicht sich vermehrten, sie hatten Angst. Und die Eltern des Mosen haben sich diesem Befehl verweigert. Sie hatten keinen ausgearbeiteten Rettungsplan, sie kannten die Zukunft nicht, aber sie glaubten, dass Gott mit diesem Kind etwas vorhat. Der Text sagt, sie fürchteten das Gebot des Königs nicht. Mut bedeutet nicht, dass wir keine Angst haben. Mut im Glauben bedeutet, dass wir Gott mehr vertrauen als der Angst. Das ist der Punkt. Dass wir Gott mehr zutrauen als unsere Angst. Ihr kennt alle Angst, ich auch, oder? Aber dass Gott über dieser Angst steht, das sagt dieser Vers. Wir kennen das auch wahrscheinlich in verschiedenen Entscheidungen unseres Lebens. Und die Frage ist immer, lasse ich mich von der Angst beherrschen? Hast das ja auch schön in deiner Einleitung vorhin auch so ausgedrückt, dass wir uns leiten lassen von unserem Denken, unserer Logik. Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn auf allen deinen Wegen. Er wird dich recht führen. Ich hatte einen Freund, war ein ganz kluger Typ, und der hatte auch mit vielen Entscheidungen zu tun, und er hat in seinem Büro diesen Vers hängen. Diesen Satz, wie hieß der jetzt? Verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich auf den Herrn in allen deinen Wegen. Das war ein Geschäftsmann. Im Alltagsleben, da will man, da sollte man sehen, was eigentlich los ist mit unserem Glauben. Ich habe nachher noch einen Satz, der steht auch in diesem Text, da kommt das nochmal bei Mose vor. Angst, ja, der auch unsere Nachfolge manchmal ausbremsen kann. Dass wir mehr Angst haben als Mut in der Nachfolge Jesu. Angst vor der Zukunft. Wer hätte jetzt in diesen Tagen nicht auch mit solchen Gedanken zu tun, wenn die Welt Kopf steht? Ist es nicht so? Habt ihr je eine solche Zeit erlebt? Alle scheinen die Orientierung verloren zu haben. Die ganz Großen und auch die Kleinen. In unserem Land, der Politik, was jetzt abgeht. Oder ich habe gestern mit einem Freund zusammen Und er hat mir auch erschütternd erzählt, da war ein Familienvater mit 4 kleinen Kindern, der hat sich das Leben genommen, vor kurzer Zeit. Das Problem war, hat er gesagt, vermutlich Probleme im Beruf. Angst. Familiär. Man hat Schwierigkeiten, wenn man es zu Jesus stellt und den klaren Kurs läuft, auf einmal gibt es Probleme. Bei einem Lied auch so. Wie wir gesungen haben, gut gepasst. Also, wenn wir Jesus nachfolgen, das heißt nicht, dass alles gut geht. Gerade dann kommen die Konflikte, weil wir mit der Finsternis in Berührung kommen, die uns umgibt. Aber wir sind Kinder des Lichts und deshalb Angst vor der Ablehnung, wenn ich zu Jesus stehe und ihn bekenne, oder von Verlusten, wenn ich Freunde verliere, mit denen ich früher ganz dicker war, auf einmal verstehen die nicht mehr, was mit mir los ist. Oder ich bin ein Dorfmensch, Erlingshausen ist ja schon eine halbe Stadt, ist nicht mehr so, wenn man im Dorf sich zu Jesus kennt, wo jeder jeden bekennt, jeden kennt, dann verliert man so ein bisschen seinen Status. Ah, der betet auch. Bei uns in Reiskirchen hat man früher gesagt, das sind die Mucker. Kennt ihr den Begriff? Die wollen besser sein. Ich verliere meinen Status. Ich bin an der Seite irgendwo. Angst. Angst vor Veränderungen. Wenn man vielleicht seinen Beruf verliert oder woanders hinzieht, in eine fremde Gegend. Wie Abraham, geh aus deinem Vaterland in ein Land. Ja, wohin? Dass ich dir zeigen werde. Völlig ungewiss. Aber Abraham ging auf dieses Wort des Herrn hin. Glaube verdrängt nicht die Angst, aber er setzt eine größere Wirklichkeit entgegen. Gott ist da. Er beruft mich und er handelt. Und er handelt, indem ich gehorsam bin. Glaube überwindet die Angst. Das sind Entscheidungen des Herzens. Und das ist ein Kampf. Das ist ein Kampf. Dass ich in meinem Herzen die richtige Entscheidung treffe, nämlich die für Gott. Bei Mose der zweite Gedanke, Glaube entscheidet sich für Gottes Wege. Da steht 24 bis 26, durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr Sohn der Tochter des Pharao heißen, sondern wollte viel lieber mit dem Volk Gottes zusammen misshandelt werden, als einen flüchtigen Genuss der Sünde zu haben, und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Glaube entscheidet sich für Gottes Wege, eine seltsame Entscheidung. Gerade entgegen der ganz normalen Entscheidung, was bringt's? Das ist das, was wir Leute heute fragen. Damals Mose, man muss sich das nochmal vorstellen, er wächst als Prinz auf, mit allen Privilegien. Hätte alles haben können, Macht, Reichtum, Einfluss, Sicherheit und was man sich so wünscht. Heute würde er ein Mercedes fahren oder ein Flugzeug fliegen oder was weiß ich denn. Alles das hatte Mose, er war der Prinz. Und dann trifft er eine sehr erstaunliche Entscheidung. Angesichts dieser Situation muss man sich mal vorstellen, was das bedeutet hat. Er wollte nicht mehr Sohn der Tochter des Pharao heißen. Eigentlich irrsinnig, oder? So entscheidet man doch nicht. Wie dumm ist der Mose? Mose entscheidet sich bewusst gegen diese Privilegien und für die Gemeinschaft mit dem verachteten Volk Gottes. Das ist eine Entscheidung durch den Glauben, heißt es, durch den Glauben. Im Hebräerbrief erklärt das die Bibel so, er hielt die Schmach Christi für die größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Das ist ein Satz. Schmach Christi, kennt ihr die? Ganz merkwürdig, dieser Satz steht da, obwohl Jesus noch gar nicht geboren war, damals. Aber der Satz steht da und beleuchtet schon vom Alten Testament her, was die Nachfolge Jesu bedeutet. Im Hebräerbrief heißt es einfach Schmach Christi, der Gottesweg, der Jesusweg ist der Weg eigentlich im Prinzip voller Verachtung. Jesaja 53, wie heißt es da? Er war der Allerverachtetste, der Sohn Gottes. Ein jegliches Reich gesinnt wie Jesus Christus. Obwohl er Gottes Sohn war, hielt er dieses Privileg nicht für einen Raub, sondern entäußerte sich selbst. Das ist der Jesusmacht, das ist die Schmach Christi. Im Neuen Testament ist an einer ganz bestimmten Stelle von Jesus die Rede, Matthäus 16, als Jesus von seinem Leiden und Sterben sprach, da heißt es, da gingen viele nicht mehr mit. Viele, die sich Jünger Jesu nannten, gingen nicht mehr mit. Das wollten die nicht. Und dann war das eine ganz kritische Situation, stelle ich mir vor. Alle liefen weg. Und dann sprach Jesus seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir, Matthäus 25, denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Da fragte Jesus seine Jünger, wollt ihr auch weggehen? Ihr könnt gehen. Wisst ihr, was Petrus geantwortet hat? Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Wohin sollen wir denn gehen? Wohin? Wer Jesus kennengelernt hat, dem wird all das andere, was im Leben da ist, unbedeutend im Vergleich zu dem. Heute Morgen, ich weiß nicht, ob ihr die Bibel gelesen habt, heute Morgen war die Geschichte von der Perle im Acker. Der Mann verkauft alles. Alles dran setzen für Jesus, das ist Nachfolge. Die große Entscheidung, die Privilegien auch unter Umständen aufzugeben. Durch den Glauben hat das Mose gemacht. Er sah nicht nur das Sichtbare, sondern das, was Gott verheißen hat. Ich sage nochmal, was der natürliche Mensch und was wir oft selber fragen, was bringt mir eigentlich den größten Vorteil? Das ist diese, verlass dich nicht auf deinen Verstand. Bevor wir eine Entscheidung treffen, beten wir einfach mal, Herr Jesus, was möchtest du, dass ich tue? Was ist denn richtig in deinen Augen? Das ist die Frage für uns Christen. Nicht, was bringt mir einen Vorteil? Die jungen Leute vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, die hatten so ein Bändchen um die Hand, da hieß es WWJD. Das haben die dann so gemacht. Das heißt, was würde Jesus tun? Was würde Jesus an deiner Stelle jetzt tun? Das ist die Frage. Die Treue zu Jesus kann etwas kosten und kostet auch eigentlich was. Kostet Ansehen, manchmal Bequemlichkeit, Karrierechancen und auch persönliche Wünsche. Es ist nicht alles so, Herr Jesus, jetzt folge ich dir nach, jetzt wird alles gut, bitte gib mir. Nicht so. Herr Jesus, was möchtest du? Und dann kann es so gehen wie bei Moses. Er wollte nicht mehr der Sohn der Tochter des Pharao heißen, er wollte lieber die Schmach Christi. Er wusste, das ist der Weg Gottes. Der Glaube bewertet die Dinge ganz anders als die Welt. Und der dritte Gedanke, Glaube schaut auf Gottes Belohnung. Ich lese nochmal 26 und 27. Und hielt die Schmach Christi für größeren Reichtum als die Schätze Ägyptens, denn er sah auf die Belohnung. Durch den Glauben verließ er Ägypten und fürchtete nicht den Zorn des Königs, denn er hielt sich, und das ist der Satz, den ich vorhin schon mal gesagt habe, das ist einer meiner Lieblingssätze, beschreibt echtes Christsein. Denn er hielt sich an den er nicht sah, als sähe ihn. Zweimal den Kopf gehen lassen. Er hielt sich an den er nicht sah, so als sähe ihn. Das ist realer Glaube. Deshalb ist bei Christen so, es sollte bei uns sichtbar sein, dass Jesus in uns lebt. Im Neuen Testament wird das ja so beschrieben, der Christus in uns. Durch den Heiligen Geist lebt Christus in uns. Er bestimmt unsere Gedankenwelt, unser Leben, alles. Der Mose, nochmal, ich sehe ihn so vor mich, er lebte so, den er nicht sah. So als er hatte eine lebendige Beziehung, er war ja da. Aber der Glaube hat Augen des Herzens, die sehen Gott. Nicht so wie wir es Visionäre, sondern das innere Auge des Herzens schaut Gott. Das wünsche ich uns. Das ist authentischer Glaube. Und wenn das so ist, da bin ich überzeugt, dann werden Menschen zum Glauben kommen. Dann sehen sie durch uns hindurch den lebendigen Gott, der da ist. Er ist da. Denn er sah auf die Belohnung. Mose verzichtete nicht einfach um des Verzichtes willen, er erwartete etwas Größeres. Unser Glaube ist keine Hoffnungslosigkeit, er lebt aus einer Hoffnung, die über das Sichtbare weit hinausgeht. Und man nennt ja Abraham den Vater des Glaubens, ist auch in diesem Kapitel, Hebräer 11, will ich zitieren. Durch den Glauben ist er ein Fremdling gewesen in dem verheißenen Lande wie in einem Fremden und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Jetzt, denn er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, deren Schöpfer und Baumeister Gott ist. Diese Stadt, das wusste der Abraham. In Hütten und Zelten hat er gewohnt, aber er wusste, es ist eine Stadt für mich. Ich habe vorhin mit dem Bruder Keiner kurz gesprochen und haben wir gesprochen, wir werden älter, er ist auch älter und ich auch schon. Und dann haben wir gesprochen, ja, wir wollen noch irgendwo hin. Dann haben wir von der himmlischen Wohnung gesprochen. Hat Jesus selber gesagt, ich gehe dahin, um euch eine Stätte zu bereiten. Stellt euch vor, die Wohnung ist schon bezugsfertig. Die wartet nur auf uns, bis wir kommen. Man kann es auch mal so sehen, nicht nur immer, ich muss ja sterben, mir geht schlecht, ich habe auch Altersbeschwerden, man sieht ja schon einen grauen Hahn bei mir und es zwickt hier und da, aber ich gucke doch nicht immer nur da drauf. Ich gucke darüber hinaus wie der Mose. Eine Wohnung ist bereit. Und der Abraham hat gesagt, er wartete auf die Stadt, die einen festen Grund hat, der ein Baumeister Schöpfer ist. Wenn man das sieht, dann kann man vieles erleiden. Das ist der Glaube, von dem die Bibel spricht. Darum konnte er durchhalten. Meine Mutter, die hat einen großen Anteil auch in meinem geistlichen Leben. Ich habe das bei ihr gesehen. Und als sie galt, eine alte Frau war, kam dann ab und zu nach Hause und dann hat sie in der Küche so einen Bibelspruch, kleinen Bibelspruch hingehabt, der hieß, denn dieser Zeit Leiden ist nicht wert der Herrlichkeit, die an uns offenbar werden soll. Meine Mutter hat viel gelitten, muss ich jetzt, sage ich nur mal so, und die hat diesen Spruch gelernt und hat sich, das konnte man bei ihr sehen, gefreut auf diese Herrlichkeit. Das sollte ganz ein eiserner Bestandteil unseres christlichen Glaubens sein. Nicht, dass wir nur hier immer alles das Beste wollen, das Schönste und immer alles glatt geht. Nein, wir wollen auch verzichten aufgrund dessen, dass wir dieses himmlische Erbe einmal bekommen. Mose noch einmal, denn er hielt sich an den, den er nicht sah, als sähe. Deshalb. Gott war für Mose realer als die Macht des Pharao. Das sehen wir in der ganzen Geschichte. Das ist die entscheidende Frage. Was bestimmt unseren Blick? Die sichtbaren Schwierigkeiten oder der unsichtbare Gott? Das ist der Glaube. Und ich denke, durch alle Zeiten der Kirchen- und Missionsgeschichte gab es immer wieder Menschen, die Kraft gefunden haben, weil sie die Augen über die Dinge und Schwierigkeiten auf den Herrn geschaut haben. Lasst uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Das ist der Glaubensblick. Und viertens, Glaube vertraut auf Gottes Rettung. Durch den Glauben vollzog er das Passa und das Besprengen mit Blut, auf das der Verderber ihre Erstgeburt nicht anrühre. Wir kennen die Geschichte. Vor dem Auszug aus Ägypten hat Mose durch Gott befohlen, dass die Israeliten ihren Türpfosten mit Blut des Lammes bestreichen. Da ging der Engel, der Rächerengel, vorbei. Das Blut des Lammes, das ist Passa. Kommt euch der Satz bekannt vor, das Blut des Lammes? Ich habe das Kinderlied gelernt, das Blut des Lammes reinigt uns und macht alles neu. Kennt ihr das? Das Blut des Lammes reinigt uns. Das ist das Blut des Herrn Jesus im Abendmahl. Christi Blut für dich vergossen. Unter seinem Kreuz ist Schutz. Komm zum Kreuz mit deinen Lasten, müde Pilger du, bei dem Kreuze kannst du rasten, da ist Ruhe. Das Blut des Lammes, alttestamentlich in dieser Geschichte bei Mose, ein Vorbild auf Jesu, der sein Blut vergoss für dich und für mich. Da ist unser Leben in Ordnung, wenn unsere Schuld bei ihm abgeladen wird. Meine Frau und ich haben so ein Ritus, seit wir eigentlich verheiratet sein, ich meine schon seit der Zeit, bevor wir nachts immer einschlafen und beten, dann bitten wir immer, wir stellen uns unter die Kraft deines Blutes und die Deckung deines Kreuzes. Das ist gemeint. Wer könnte sagen, dass er nicht schuldig wäre? Das haben wir nötig. Aber im Blut des Lammes sind wir im Schutz Gottes. Und das war hier in Ägypten. Der Rächer ging vorbei. Alle anderen mussten sterben. Wer nicht unter der Macht des Kreuzes und des Blutes Jesu ist, der ist verloren. Und das muss man auch sagen. Ihr müsst kommen. Es ist alles da. Es ist frei. Ihr dürft im freien Glauben ganz besonders die Rettung erfahren. Aber man muss kommen. Man soll unter das Kreuz kommen. Gottes Glaube, der Glaube Gottes vertraut auf Rettung. Diese Rettung, das haben die gemacht, die Israeliten. Die haben vielleicht auch gedacht, naja, gut, wir machen es halt. Manche haben auch Zweifel gehabt, aber wir machen es halt. Es hat aber genügt. Sie haben den Pfosten mit Blut bestrichen, des Lammes, das geschlachtet und gegessen wurde vorher. Und dann starben nicht die Erstgeborenen, nur bei den Ägyptern. Und dann der fünfte Gedanke: Durch den Glauben gingen sie durchs Rote Meer wie über trockenes Land. Das versuchten die Ägypter auch und ertranken. Es gibt keine billige Kopie des Glaubens. Die Ägypter hatten die billige Kopie, dachten, das können wir auch. Aber sie standen nicht unter dem Schutz Gottes. Ich habe mir auch vorgestellt, wie das war damals. Das Rote Meer, hinter ihnen die rasselnden Kampfwagen der Ägypter, ausweglos, kennt man Ausweglosigkeit, es gibt kein deutliches Bild als diese Situation. Das war Mose. Ja, und dann hat Gott sich hinter sie gestellt, durch die Wand, die vorhin vorher war, und hat vor ihnen einen Ostwind geschickt. Ist das möglich? Der Ostwind öffnete das Meer und sie gingen in trockenen Fußes durchs Rote Meer. Es sind einfach die großen Heilsgeschehnisse der Schrift, die uns das verdeutlichen wollen. Meinem Gott ist nichts unmöglich. Er kann alles. Glaubt ihr das? Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Ich glaube an einen Gott, der Wunder tut. Glaubt ihr das auch? So konkret. Im Alten Testament wurde den Vätern Israels gesagt, erzählt die Geschichten, erzählt immer wieder diese Geschichten. Warum? Dass sie sich an diesen Gott halten, der das kann. Auch so ein Liedchen, er teilte die Fluten des Roten Meeres, hat auch heute noch dieselbe Kraft, nichts ist ihm unmöglich. Auch so ein Lied, kennt ihr das? Nichts ist ihm, ich glaube das. Ich glaube das schlicht einfach. Glaube an Gott, an diesen Gott, der öffnet einen Weg, da wo keiner zu sehen scheint. Und das war ja so, ganz real. Glaube bedeutet, dass wir dem vertrauen, der den Weg kennt. Weiß ich den Weg auch nicht, du weißt ihn wohl. Das macht die Seele still und friedevoll. Kennt ihr das Lied? Und immer wieder führt Gott sein Volk zu allen Zeiten, auch heute in Eringshausen, an Orte, an denen die menschlichen Möglichkeiten enden. Ganz gewiss. Damit deutlich wird, dass die Rettung von ihm kommt. Diesen Gott glaube ich, an diesen Gott und diesen Glauben, der rettet. Ach, was wünsche ich mehr, dass das in der ganzen Christenheit wieder so wäre, auch in Eringshausen, bei uns in Reiskirchen oder wo immer sich Menschen Gottes versammeln, dass dieser Glaube einfach sichtbar wird. Und dass Menschen wieder anfangen zu staunen, so groß ist mein Gott, so groß, das kann er wirklich. Ich will schließen, zusammenfassend, wir haben den Glauben, den Gott uns geschenkt hat, der Angst überwindet, der Gott größer sieht als die Angst. Wir haben einen Glauben, der Entscheidungen trifft, der wieder die menschliche Vernunft ist, aber göttlich. Wir haben Glauben, der auf Gottes Verheißungen schaut. Eine Stadt, deren Baumeister und Schöpfer ist, da ist unser Zuhause. Und wir haben einen Gott, der auf die Rettung vertraut. Auch hier schon. Und wenn es hier vielleicht nicht so sein mag, aber da ist die Wohnung, die ist fertig, bezugsfertig. Und wenn es dann wie bei den Märtyrern geht, dass sie gehen, dann wollen wir das nicht beklagen. Im Neuen Testament, Offenbarung heißt es, die Märtyrer werden in der Ewigkeit einen besonderen Platz haben. Die haben alles gegeben, alles. Das ist ein Glaube, den ich liebe, vielleicht nicht immer so kann, aber ich möchte es. Ich möchte uns vor Augen gestellt haben und auch euch herzlich ans Herz legen, dass ein solcher Glaube wirklich eigentlich innerlich froh macht, stark macht, getrost macht und voller Hoffnung einen Weg in die Zukunft schaut, schenkt. Das wünsche ich euch in Häusern, meine Brüder und Schwestern. Amen. Herr Jesus, du bist der Gott, dem alle Macht gegeben ist, im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern aller Völker, hast du gesagt. Und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jetzt gib uns deinen Frieden, der höher ist als unsere Vernunft, und lass dein Segen auf uns kommen in Jesu Namen. Amen.